Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Unternehmenskauf-Podcast und heute mal etwas ganz extrem Elementares für dich. Wenn du planst, ein Unternehmen zu kaufen, ist hier der Beitrag, den wir auch als Video bei YouTube haben, da kannst du ihn nochmal auch schriftlich nachvollziehen, aber hier jetzt mal zum Hören für die Ohren, alles vor dem ersten Kontakt und zwar auch die mentale Einstellung vor der ersten Kontaktaufnahme, die schon so weit früh beginnt, dass die meisten sie verpassen. Also hier will ich reingehört. Am besten zweimal hören und auch nicht auf Schnellstellen, sondern einfach mal wirklich zuhören und in das Thema eintauchen. Wir haben das jetzt schon ein paar tausend Mal hinter uns. Ist jetzt kein Witz, wir machen das ja schon über zwei Jahrzehnte. Aber das haben ganz viele nicht auf dem Schirm, wie sich das vorne, wenn man das vorne falsch anfängt, hinten im Kaufpreis auswirkt. Ich kann es dir wirklich nur aus ganzem Herzen andienen, das zu berücksichtigen. Wir verfahren ja selber so. Wir sind nicht nur irgendwie Berater, sondern wir kaufen ja selber und verkaufen auch. Und dementsprechend sind wir da wirklich so tief im Thema drin, dass ich dir das aktuell nur nochmal, wie gesagt, ans Herz legen kann. Also zuhören, was du alles vorher mal im Kopf haben musst, damit das Ganze hinten auch funktioniert und am Ende nicht noch scheitert. Also viel Spaß dabei. Vorbereitung für die erste Kontaktaufnahme beim Unternehmenskauf. Der Nummer 1 Tipp, der wahrscheinlich auf die Laufzeit einer Kaufpreisfinanzierung mehr als 100.000 Euro einsparen, ist kein Witz, ist nicht übertrieben. Ich beweise auch gleich warum. Folgendes. Du willst also ein Unternehmen kaufen, hast dich entschieden, egal aus welcher Situation du jetzt gerade kommst, du planst das jetzt und bist da in Vorbereitung. Und dieses Video wird dir zeigen, was ist der schlechteste Vorgang und was ist der ideale Vorgang. Und dazwischen wirst du relativ schnell merken, alleine an Fakten, ohne dass wir irgendwas durchtheoretisieren müssen, du erlangst also ein paar Erkenntnisgewinne und deswegen wirst du dich anders vorbereiten, ich hoffe es jedenfalls, und deswegen, und das ist meine ganz, ganz klar ernste Aussage, es gibt keine Eierei vorne beim Unternehmenskauf. Und weil es vorne professionell vorzugehen hat, musst du dir das immer auch vom Ende her herausdenken. Wir fangen mal an und dann weißt du, was ich meine. Also, stell dir vor, du willst in ein paar Monaten beim Notar sitzen und den Kaufvertrag mit dem Verkäufer unterschreiben. Was ist da vorher gelaufen? Ja, du hast einen guten Vorvertrag gehabt, der dann beim Notar dazu geführt hat, dass der auch sofort unterschreibt, so wie das mal geplant war und wie das in dem Vorvertrag auch verhandelt wurde. Und auf Basis der Daten, die ganze Zeit in dem Kaufprozess immer die gleichen waren, auch vereinbart war. Vor dem Vorvertrag hast du wahrscheinlich eine Termsheet-Konditionierung gehabt. Details dazu vielleicht gerne mal später. Aber wichtig ist, diese basiert wahrscheinlich auf den DD, auf den Sorgfältigkeitsprüfungen, auf der Due Diligence. Das heißt also, du hast da schon was vorbereitet, zum Ende hin, was aber eine Wirkung von vornherein hatte. Soll einfach heißen, das, was du ganz am Anfang machst, die Vorbereitung, die wirkt sich bis zum Ende hin aus. Fängst du also vorne falsch an, wird das Ergebnis hinten auf jeden Fall schrecklich werden. Das weiß ich aus 30 Jahren Erfahrung. Jetzt sind wir also bei der DD vorweg. Davor hast du wahrscheinlich ein LOI, also ein Letter of Intent gefahren. LOI sagen einige auch dazu, je nachdem, ob du das Englisch haben willst oder Deutsch eingedeutscht. Das heißt also, das, was im LOI drin steht, Letter of Intent, Absichtserklärung, das fußt ja auch auf den Erstkontaktparametern, die du mit dem Verkäufer eingegangen bist. Das heißt also, was musst du also vorbereiten? Du musst vorbereiten, dass du am Ende einen super Kaufvertrag unterschreiben kannst, der von dir gesteuert wurde, mit deinen Daten auf einem Termsheet, auf einem Vorvertrag, auf einer DD, auf einem LOI und wahrscheinlich auch aus einem Non-Binding Offer, also einem NBO. Details dazu gerne bei uns auf den verschiedenen Kanälen, dazu haben wir schon Videos gemacht. Und jetzt merkst du, okay, wenn das hinten alles so perfekt sein soll, dass du das alles sauber unterschreiben kannst, dass sogar die Finanzierung steht und alles andere damit verbunden ist, wie musst du dann vorne auftreten? Und ich sag dir mal, was die meisten machen, die dann auch scheitern. Die fangen wie folgt an. Also die schlechte Variante zuerst. Die sind im Arbeitsverhältnis oder in der Freistellung oder Privatier und sagen, Mensch, ich kaufe ein Unternehmen, habe ich Bock drauf. Entweder hast du eins verkauft und sagst, habe meins verkauft, ein Startup und will ein neues kaufen und will nicht nur alles neu gründen. Oder du bist in einer beruflichen Stellung und sagst, da komme ich nicht mehr weiter. Ich mache mich einfach mit dem Unternehmen in der quasi unternehmerischen Freiheit selbstständig und will unternehmerisch tätig werden, also mehr Verantwortung übernehmen, was Eigenes kreieren, innovativer sein. Egal was, you name it, das heißt, du hast eine Position, entweder bist du noch angestellt oder bist schon frei oder was auch immer und sagst, ich will Unternehmen kaufen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du sagst dir das im Kopf und dann gehst du mal auf eine Online-Plattform, was weiß ich, DUB oder bei der IHK, Nextchange.org und all so ein Kram. Dazu haben wir auch schon Videos und Podcasts veröffentlicht und Schriftstücke, wo man ein Unternehmen findet, auch Off-Market-Analysen, also was. Du findest also auf einer Plattform etwas und scrollst das so durch und das, Mensch, das ist ja super, das passt zu mir. Das setzt schon voraus, dass du genau weißt, was du suchst. Das setzt auch schon voraus, dass du genau weißt, was du kaufen kannst. Das setzt sogar voraus, dass du weißt, was du mit deinem Eigenkapital einsetzen musst. Das setzt auch voraus, dass du den gesamten Ablauf verstehst. Das setzt voraus, dass du die Verkaufspsychologie des Verkäufers verstehst. Das setzt voraus, dass du den M&E-Markt kennst. Das setzt voraus, dass du die Branchen, die du kaufen willst, absolut kennst. Und das setzt voraus, dass du dir ganz klar eine Long- und Shortlist gemacht hast. Wenn du das alles nicht gemacht hast, dann brauchst du auch nicht suchen. Das ist aber mal so ein Globalabschlag. Jetzt stell dir mal vor, du gehst also weiter, du hörst nicht auf uns und sagst, was der erzählt, kann ich alles alleine. Du suchst dir also ein Unternehmen aus und schreibst dann den Kontaktgeber an. Das heißt, meistens wird er von einem M&E-Berater vertreten und schreibst hier, hallo, hier ist der Max Mustermann, ich interessiere mich für Ihr Unternehmen, was Sie da angeboten haben, wollt in Kontakt treten, können wir die erste Daten austauschen. So ein Standardsatz. Was sieht jetzt die andere Seite? Was sieht jetzt der M&E-Berater oder was sieht der Verkäufer, wenn er das selber dort in so einer Plattform hat eingestellt, so ein Unternehmen zum Kaufen? Der sieht in den meisten Fällen, du hast eine E-Mail-Adresse, die heißt maxmustermann@gmail.com. Das ist ja schon ärmlich. Ich sag das so direkt. Du willst da ein paar Millionen Euro vielleicht ausgeben und hast dir noch nicht meine eigene Domain auf deinen Namen gesichert. Ich hoffe, du hast das auch. Fang nicht an, mit Gmail, Web.de und Gmx-Konten mit einem Verkaufsapparat zu starten. Warum? Die andere Seite sieht sofort, ach, ein Amateur, der will mal ein bisschen rumfragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Kauf kommt, ist gen Null. Warum? Weil der nicht vorbereitet ist. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja eine ganz schön harte Aussage. Ich sage, kannst du probieren, wird scheitern, warum? Ich habe mein erstes Geschäft selber vor 30 Jahren gekauft. Damals gab es das Thema E-Mail noch in der Form noch gar nicht. Also es gab schon, aber es wurde nicht verwendet. Und dementsprechend weiß ich, was in den letzten 30 Jahren wirklich der State of the Art ist, um überhaupt professionell den Erstkontakt vorzubereiten. Ich rede von der Vorbereitung, nicht von der Durchführung. Aber das heißt also, du schreibst dahin. Du merkst schon vom Satzbau her, das ist natürlich eine sehr unverbindliche Anfrage. Das ist auch okay so, kein Problem, damit kommst du auch durch. Der M&E-Berater schickt zurück und sagt, ja, nett, dass Sie uns angefragt haben. Hier sind ein paar Daten von dem Unternehmen, was Sie so haben. Wenn Sie mir konkret schreiben, was Sie suchen, haben wir noch ein paar andere Angebote für Sie. Das ist so der Standardansatz vorne. Du warst also auf einer Plattform, hast es hingeschrieben. Bei der IHK ist das ein bisschen anders, da wurde es ein bisschen verifiziert werden. Aber es ist im Grunde ähnlich so. Also ziemlich, ich sag mal, amateurhaft vorne. Und wenn du sagst, ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich es machen soll, deswegen dieses Video, danach weißt du, was du zu tun hast. Am besten fragst du uns, wir haben ein extra Mentoring-Programm dafür, aber ich sage dir hier auch mal, wie es geht und wenn du es alleine machen willst. Ich rate dir nicht dazu, weil es viel zu komplex ist, aber du kannst es ja probieren. Das heißt also, du hast eine Anfrage und dann kommt natürlich etwas zurück, was dich nicht wertschätzt. Warum? Naja, du hast eine Position mit deiner Standard-E-Mail-Adresse, mit einem Standard-Ansprachensystem und du zeigst ja auch nicht, was du für eine Größe hast. Ich sag dir gleich die Alternative, wie man das machen muss, damit das besser funktioniert. Aber du siehst, du kommst da vorne ziemlich easy peasy rein und kommst vielleicht aus einer Angestellten-Denke und einem Angestellten-Wortschatz und aus einem vielleicht, ich bin mal Führungskraft von 100 Leuten gewesen und ich weiß schon, wie man das macht. Ja, die Vergangenheit wird dich negativ auf jeden Fall beeinflussen. Warum? Mit einem M&A-Berater kannst du nicht so schreiben und nicht so reden und mit dem Verkäufer sowieso nicht, wie du es bisher getan hast. Das ist verkaufspsychologisch das Desaster schlechthin. Und schreiben kannst du ihm sowieso so nicht. Warum? Der erkennt sofort, in welchem Level du arbeitest. Und so taxiert er dich auch. Und so ist auch deine Verhandlungsposition. Und so wie du vorne reinkommst, der erste Eindruck, so zieht sich das den gesamten Pfad durch bis zum Notar. Und deswegen, auf dieser ganzen Linie, scheitern die meisten daran, dass sie vorne sich überhaupt nicht richtig vorbereitet haben, zu überlegen, was da passiert. Lösung sage ich gleich. So, dann tauscht ihr ein paar Daten aus. Du gehst einen Schritt weiter, du kriegst sogar ein paar Daten, was ist eine Bilanz und zwei BWAs des Jahres. Du schreibst immer noch mit deiner klassischen E-Mail, gmail.com, sonstiges oder was auch immer und gehst halt weiter. Und jetzt kommt es ja weiter zu dem Punkt, so ja, wir wollen ein paar weitere Daten austauschen. Du merkst, bei dir ändert sich gar nichts, du professionalisierst dich nicht. Da kommt auch keine Aussage zum Eigenkapital. Warum? Weil du dich nicht vorbereitet hast, weil du vielleicht vorher mit uns nicht gesprochen hast, weißt du gar nicht, was du dir leisten kannst. Du wirkst unsicher. Dein Zweifel, ob du überhaupt kaufen kannst, der beträgt dich die ganze Zeit durch. Die andere Seite merkt das. Warum? Du wirkst nicht größer. Du wächst nicht an der Aufgabe. Das passiert allen. Warum? Weil die Vorbereitung halt so schlecht ist. Das ist einfach so. Das ist einfach die Erfahrung. Das kannst du überall nachlesen. Die meisten scheitern in den ersten 4, 5, 6 Wochen. So, damit dir das nicht passiert. Weiter, was passiert jetzt noch, was falsch ist? Du diskutierst das mit dem weiter per E-Mail und du kriegst ein paar Daten, guckst dir ein paar Daten an. So, jetzt, wie willst du die interpretieren? Wenn du nicht genau weißt, was das bedeutet, was er dir da geschickt hat, wirst du nicht die richtigen Fragen stellen. Aber sei es drum, ich gehe mal davon aus, du weißt, was du da tust. Ich weiß, es hört sich hart an, aber es ist so. Warum? Es ist deine Zeit, es ist deine Zukunft und du willst dann eine Millionenentscheidung treffen. Da müssen wir auch mal das Niveau nach oben schrauben. Und zwar sprungartig. Wir sind hier nicht mehr im klassischen Angestelltenverhältnis oder Führungskräftebereich und du bist auch kein Geschäftsführer mehr irgendwie im Automotive-Bereich, wo du abgesichert rumrennen kannst. Hier geht's jetzt auf die freie Wildbahn als Unternehmenskäufer. Das heißt, du willst übernehmen die Verantwortung in eigener Regie, eigene Haftung, eigenes Risiko für Mitarbeiter, für die Zukunft des Unternehmens, für die Finanzierung, für die eigene Haftung, vor allen Dingen für dich und deine Familie. Das ist ein ganz anderes Brett. Und ich sage das so offen, weil so viele Sachen da draußen veröffentlicht werden, als wenn das alles so easy peasy wäre. Es ist dann leichter, aber es ist nie easy peasy. Es ist leichter, wenn man es richtig macht. Also nächster Schritt ist, ihr tauscht Daten aus. Es kommt zum NBO, also zum Non-Binding Offer. Warum? Der M&A-Berater sagt, ja, können Sie mal so ein NBO an uns abgeben. Dazu müsstest du ja wissen, was da reinkommt. Jetzt setze ich mal voraus, du weißt, was da reinkommt. Was schreibst du da? Ja, ich, Max Mustermann, unter der gmail.com-Adresse beabsichtige, der weiter in den Datenaustausch zu gehen. Das ist ein unverbindliches Interessenbekundung, bla bla bla. Was sieht er da? Aha, der sitzt immer noch alleine. Der hat keine Geschäftsadresse, der hat kein Business-Tape, der hat gar nichts. Das ist die Ausgangslage. Das haben viele. So, jetzt geht das so weiter. Dein Ansehen ist nicht gestiegen. Deine Reputation ist nicht gestiegen. Für den M&A-Berater und für den Verkäufer bist du ein Interessent von vielen, der sich genauso verhält wie viele. So, ihr unterschreibt das, weil der sagt, naja, kostet ja nichts, mach mal weiter da so. Der Verkäufer sagt auch, ja, hau rein. Und der M&A-Berater hat ja nur die Aufgabe, Interessenten ranzuschaufeln. Also sagt er sich, klar, kein Problem, den kriegen wir auch noch durch. Kostet ja nicht groß was, ein paar Daten austauschen aus der Laube. Hast du ein hohes Ansehen erreicht? Natürlich nicht. So, jetzt geht's weiter. Ihr wollt ein Letter of Intent vereinbaren. Dazu müsst du ja wissen, was im Letter of Intent läuft. Das weißt du wahrscheinlich auch noch nicht, außer du hast vielleicht bei KI geguckt oder bei Google und sonstiges oder bei unseren Videos. Aber es wird nicht so perfekt individuell sein. Aber sei es drum, du machst da weiter. Was wird denn jetzt da drin stehen? Spätestens an dem Punkt merkst du, okay, das muss ich jetzt echt anders machen. Warum? Den Letter of Intent, das ist eine Absichtserklärung und die ist auch haftend. Das heißt nicht, nur weil das Letter of Intent heißt, kannst du da reinschreiben, was du willst. Wenn du dort Daten einträgst, die nicht der Wahrheit oder der Wahrscheinlichkeit entsprechen, unter dem Motto, ja, ich kann da 3 Millionen bezahlen und du hast sie gar nicht und ich will in den nächsten 90 Tagen eine Finanzierung aufstellen und du hast noch gar nichts, was du damit machen willst und ich werde dann als Holding aktiv und bla bla bla, heißt das alles, du bist total schlecht vorbereitet, du hast gar nichts in der Tasche. Du hast keine Holding, du hast keine operative Gesellschaft, du hast kein SPV, du hast kein Letter of Intent Verständnis, du hast ein MBO falsch aufgesetzt, du hast vorne. Du merkst, was da passiert ist und ich weiß, es klingt sehr hart und du wirst vielleicht auch schon abgeschaltet haben, aber wenn du immer noch jetzt dabei bist bei dem Video, dann bist du an der richtigen Adresse. Warum? Der LOI wird niemals persönlich unterschrieben, also von dir als Mensch-Person, sondern immer mit einer operativen GmbH in einer Holdingstruktur, wenn du alle steuerlichen Vorteile nutzen willst, später auch einen weiteren Exit und einen weiteren Wachstumsverfahren. Aber sei es drum, jetzt unterschreibst du das. Als Mensch, als Max Mustermann. Das heißt, dir gegenüber entsteht ein Haftungspotenzial. Spätestens an dem Punkt wird dir klar sein, okay, so geht das natürlich nicht. Was merkt die andere Seite? Naja, der M&A-Berater, sei der auch noch so gut oder schlecht, ist völlig egal, der sieht ja, wie du kommunizierst und mit welcher Attitude du da rumarbeitest. Und der wird dich nicht ernst nehmen. Was wird das für eine Wirkung haben? Deine Verhandlungsmacht ist gleich null. Die ist null. Das heißt, du wirst mit einmal auf Konditionen eingehen, die du dir gar nicht leisten kannst. Und deswegen scheitern auch 52% spätestens an der Finanzierungsanfrage. Noch nicht mal bei der Finanzierung, sondern die Anfrage. Warum? Bei der Bank wirst du ja auch gefragt, kann ich mal die Unterlagen sehen? Wie haben sie kommuniziert? Was ist der Schriftverkehr? Was haben sie Letter of Intent? Ja, nein. Haben sie schon Termsheet? Haben sie das? Und die sehen dann bei der Bank, Förderstelle oder bei Investoren, die sehen ja das Gleiche. Wie bist du da vorgegangen? Fühl dich bitte nicht persönlich angegriffen, aber darin gehen so viel Potenziale kaputt, dass wir uns jetzt lieber mal der intelligenten Weise widmen. Also wenn du bis hierhin durchgehalten hast, sei es drum, ich freue mich. Warum? Was ist die Vorbereitung für Nummer 1 Profis? Gibt nichts anderes. Du hast dich entschieden, du willst kaufen. Super, dann halt kurz inne. Du richtest als erstes mal einen Termin mit uns ein. Klingt hart, musst du nicht machen, aber es wäre das Intelligenteste. Damit du dir aber sicher bist, was kannst du dir leisten an Kaufpreis? Da würden wir mal ein erstes Gespräch durchgehen, was du überhaupt oft beachten solltest. Aber selbst wenn du das nicht machst, ist der Hauptschritt, du setzt erstmal eine Holding auf. Wenn du nicht weißt, was Gegenstand und Zweck der Holding sein soll, dann musst du dich beraten lassen, weil das ist schon wieder ausschlaggebend für alles andere, was du danach machst. Der Gegenstand der Holding soll ja nicht gewerblich sein, sondern du willst ja steuerliche Tatbestände nutzen, die nach dem Finanzamtsgesetz, also nach den ganzen Gesetzen hier in Deutschland auch dementsprechend auch genehm sind. Du musst da keine Tricks anwenden, du kannst es sauber abarbeiten. Dazu musst du aber wissen, wie das aufgebaut werden soll und keine, sag mal, breiige Gegenstandsmeldung schreiben. So, das hast du also, musst eine Holding haben, das ist das Erste. Was brauchst du aber für eine Holding? Du brauchst eine Geschäftsadresse. Wie kriegst du denn eine Geschäftsadresse, wenn du keine Holding hast? Genau diese Vorgehensweise besprechen wir auch bei uns, auch zum Beispiel Mentoring. Aber du musst dich halt drum kümmern. Holding einrichten, Geschäftsadresse. In der Holding wird nichts, aber auch gar nichts operativ gemacht. Warum? Die Holding kann nicht mal Steuer ziehen, weil sie ja auch nicht gewerblich tätig ist. Das ist eine vermögensverwaltende Gesellschaft. Das ist die erste Gesellschaft, die du gründest. Da bist du Gesellschafter und wahrscheinlich, wenn du keine andere Holdingstruktur hast, 100% der Inhaber. Und bist auch der Geschäftsführer. Und von diesem Nukleus, von diesem Kern geht alles aus. Du hast bis dahin auch gar keinen Kontakt mit irgendeinem Verkäufer aufgenommen. Bevor du überhaupt Kontakt mit irgendeinem Käufer hast, hast du eine Vorbereitung. Und ich rede jetzt von der Vorbereitung. Die Vorbereitung heißt Holding einrichten. Und du machst auch eine Holding beim Notar. Und zwar bei einem Notar, der das auch dutzende Male im Monat macht. Nicht bei einem Notar, der auch mal eine GmbH-Gründung macht. Sondern du würdest dir einen Notar suchen, den vorher anrufen und sagen, Mensch, hier ist der Max Mustermann. Ich wollte wissen, so GmbH-Gründung. Aber vorher wollte ich wissen, wie oft machen sie das denn in der Woche, so eine GmbH-Gründung? Und dann sagt er, ja, so ein, zwei Mal im Monat. Und dann sagst du, okay, falscher Notar. Du brauchst einen Notar, der das 30, 40 Mal am besten im Monat macht. Für den ist das Standard. Warum? Der kann dir noch Tipps und Tricks geben, wie du da irgendwelche Sachen korrigierst, was du da überhaupt machen musst. Das geht schneller, der kennt sich aus, der weiß, wie es funktioniert. Du brauchst Top-Profis dafür und keine Amateure. Nicht die das auch mal machen. Wir machen das auch nicht nur mal. Wir haben alleine in 2026 über 100 Käufe transferiert. Das ist Top of the Pops in Deutschlands Markt. Alles Größenklassen bis ca. 5 Millionen Euro. Wir machen auch darüber hinaus, aber alleine bis 5 Millionen Euro haben wir letztes Jahr über 100 Stück gemacht. Das heißt, bei uns ist das Schlagzahl. Das heißt, null Fehlertoleranz. Warum? Bei der Schlagzahl können wir uns keinen Fehler leisten. Also, Holding gründen. So, dazu brauchst du eine Bank. Wie geht das mit der Bank? Musst dich alles drum kümmern. Das muss alles vorher fertig sein. So, jetzt ist die Bank eingetragen, die Holding, also die erste GmbH ist eingetragen. Die heißt für dich vielleicht Max Mustermann Holding GmbH oder wie auch immer. Manchmal heißt die Verwaltungs GmbH, kann auch Investgesellschaft heißen, völlig egal. Da bist du Geschäftsführer und Gesellschafter 100%. Wenn das alles eingetragen ist und erst dann, wenn das alles eingetragen ist und du kriegst eine ETM, das ist eine Eintragungsmeldung vom Handelsregister, da hast du schon Kosten. Der Steuerberater oder der Notar locker, das kostet ungefähr 1.000 Euro. Die Justizkasse vom Handelsregister kostet ungefähr 200 Euro. Vielleicht hast du dich noch beraten lassen, kostet auch 400, 500 Euro. Dann bist du schon mal 1.500 Euro los. Das kannst du vom Stammkapital der Holding bezahlen oder ist es einfach so. So, oder privat, wie du möchtest, aber normalerweise sind das Holdingkosten. So, die ist eingetragen. Jetzt gründest du die nächste GmbH und zwar da drunter. Besser gesagt, nicht du, sondern die Holding gründet jetzt die operative Gesellschaft, mit der du am Markt operierst. Das heißt, du gründest unter deiner Holding eine GmbH, wir nennen das auch SPV, Special Purpose Vehicle, das ist eine Zweckgesellschaft, die hat nur einen Zweck, und zwar das Kaufen und Halten von Anteilen von Unternehmenskäufen. Das dauert wieder 4, 5, 6 Wochen. Das heißt, die erste Holding hat 4, 5 Wochen gedauert zum Eintragen. Jetzt die nächste kostet 4, 5 Wochen. Du siehst also, bevor du mit irgendeinem da draußen, M&A-Berater oder Plattform in Kontakt trittst, hast du schon mal 6, 8 Wochen Verwaltungsvorbereitung, die du perfekt nutzen kannst, um dich auf das Thema auch einzuspielen. So, das heißt also, du machst diese extra Gesellschaft und die wird nachher ein Asset oder Share Deal, was das ist, falls du es noch nicht weißt, haben wir hier auch schon mal erläutert, die wird das nachher umsetzen. Das heißt, du merkst schon, nicht du, Max Mustermann, wird die Kontaktstrecke fahren mit dem M&A-Berater, sondern diese extra Gesellschaft wird sie fahren. Diese extra Gesellschaft hat auch eine extra Domain und sie hat auch eine extra E-Mail, mit der du arbeitest. Siehst du? Und die hat auch eine Business-Adresse in dem Business-Center, was ich von X Anbieter gibt's ja. Ich sage jetzt hier keinen bestimmten. Kannst du machen, was du willst. Aber es wird nichts zu Hause angemeldet, auch nicht irgendwie ein Adressfeld an die Garage genagelt oder irgendwie beim Kumpel im Keller was angemeldet, sondern ja, du gibst Geld aus für das Business Center, für die Holding, du gibst Geld aus für den Mietvertrag, für die operative Gesellschaft und du hast jetzt schon die zweite GmbH und hast noch nicht viel geschafft. Das sind erstmal vorbereitende Maßnahmen. Das heißt, du hast so irgendwie 40.000, 50.000 Euro hast du irgendwo auf Konto, die hast du als Stammkapital da reingelegt, die kannst du auch verwenden später für die Rechnungsbezahlung. Du hast jetzt also Geld schon investiert, du hast 2 GmbHs gemacht, du hast eine Domainadresse, du hast eine E-Mail-Adresse, dein Handy kannst du weiterverwenden, wie du es auch möchtest oder hast ein neues, kannst du auch machen, extra für den Unternehmenskauf, kein Problem. Du brauchst noch keine Website, noch gar nichts, weil wofür brauchst du nicht? Kannst du machen für dich als Privater, aber das können wir später besprechen. Aber jetzt hast du schon mal, das ist die Grundvorbereitung. Und jetzt für dich praktisch das Highlight überhaupt von diesem Video. Wenn alles eingetragen ist und du hast auch die richtige E-Mail-Adresse, dann guckst du dir auf der Online-Plattform XY oder wo du auch irgendwas hast oder Zeitungsannoncen gesehen oder sonstiges und sagst, hallo, hier ist der Max Mustermann, ich bin Geschäftsführer, bist du dann ja, der XY-Beteiligungsgesellschaft. Das ist ja deine Gesellschaft, die du unter der Holding hast, an der du übergeordnet ja zu 100% hast. Wir sind auf der Suche nach Targets bis 5 Millionen Euro Kaufpreis bei einem EBIT von XY. Ihr Profil ist mir aufgefallen. Wir sind in der Sondierung für unsere Longlist, ob ihr Target, ob ihr Deal, den sie hier anbieten, zu uns passt. Und aus dieser Situation heraus haben Sie die Möglichkeit oder bieten wir Ihnen die Möglichkeit, uns weitere Adressen und Unterlagen von Ihnen zuzusenden. Adresse in Form von Käuferadresse, M&A-Adresse, Kontaktadresse, Firmenadresse. Und wir bitten um Zusendung von letzten 2 Bilanzen und die letzten 2 Jahres-BWAs mit Summe- und Saldenliste und einer Vermögensaufstellung, damit wir erkennen können, ob das aus der Longlist bei uns auf die Shortlist wandern kann. Wir bitten aus zeitlichen Gründen von weiteren Anfragen abzusehen. Wir sind sehr fokussiert. Und mein Finanzteam und ich, das ist der Vorteil, wenn du bei uns Kunde bist, werden uns dann die Daten ansehen und Ihnen kurzfristig innerhalb von 3 Tagen Rückmeldung geben, ob wir weiter an dem Deal Interesse haben. Das ist die Vorgehensweise. Du siehst also, zur ersten Vorgehensweise und zu unserer Vorgehensweise ist ein Riesenunterschied. Warum? Du bist der Captain an Bord, du sagst, wie der Wind läuft, du weißt, wie die Segel gesetzt werden und ich habe gesagt, ja, du weißt, wie der Wind läuft. Du sagst an, natürlich machen wir das normalerweise im Mentoring 1:1, wir fassen sogar die E-Mails vorher zusammen, also wir schreiben die gemeinsam, wenn du möchtest, kann ich nur empfehlen, warum. Wir machen das ein paar 100 Mal im Jahr und setzen ja auch über 100 Einheiten um. Warum? Einige Käufe ziehen sich halt auch manchmal über 1,5 Jahre, deswegen haben wir über das Jahr einfach viel mehr Kommunikationskanal. So, jetzt kommen die Daten zurück auf deine E-Mail, die Domain von der Beteiligungsgesellschaft, der weiß, okay, das ist der Geschäftsführer der XY-Beteiligungsgesellschaft, also so wie du sie auch benannt hast, ist ja deine Idee, wie du sie benannt hast, und sieht, okay, da hat sich jemand ernsthaft schon mal in der Aufstellung von den Gesellschaften orientiert, das ist ein ernstzunehmender Partner, weil wer kommt schon mit einer Holdingstruktur in einen Deal rein, wenn er nicht echt kaufen will? Diese Ernsthaftigkeitsbeweise wirst du laufend bringen müssen. Dann hast du einen Datenaustausch mit dem. Und wenn du also nicht weißt, wie das alles funktioniert, dann such dir Beratung. Ja, am besten bei uns. Hier drumherum gibt's die Adresse info@unternehmenskauf-mentoring.de. info@unternehmenskauf-mentoring.de. Oder hier gibt es auch einen Link zu unserem Handbuch zum Thema Unternehmenskauf. Da sind nochmal 40, 50 Seiten Detailinfos drin, was du alles beachten musst. Dann hättest du auch, weil wir dann das per E-Mail verschicken, unsere Kontaktadressen. Also so oder so könntest du auswählen, wie du mit uns kommunizieren willst. Aber auch das auf professionellem Weg. Dafür brauchst du jetzt keine extra Domain. Das kannst du per web.de und gmx und sonst was machen. Dann bist du erstmal in the game. Aber du siehst, bevor du überhaupt auf einer Plattform Kontakte schraubst mit irgendeinem M&A-Berater oder Verkäufer oder sonst was machst, hast du erstmal 6, 8, 9 Wochen Verwaltungsvorbereitung, damit du dort professionell auftrittst. Und das ist der Nummer-1-Tipp. Du bist mit einmal auf einem Niveau hier oben, das den M&A-Berater oder Verkäufer auch zeigt, okay, der will Unternehmen kaufen, super, der hat sich top vorbereitet schon mal. An diesem Punkt hast du schon mal 100 Punkte extra. So, jetzt würde es mal weitergehen, ja, du kriegst die Daten oder wird ein Datenraum schon erstellt, das kann sein, einige so, die meisten schicken aber BWAs zusammen per E-Mail und eine Bilanz und irgendwie ein Exposé vielleicht noch, da mag auch eine Kaufpreisfinanzierungswunscheinheit stehen, auf die reagierst du gar nicht. Warum? Dich interessiert nur noch die Tragfähigkeit. Das in einem anderen Video haben wir und auch Podcast haben wir auch schon veröffentlicht. Entscheidend ist, bis zu dem Punkt ist das eine vorbereitende Maßnahme. Du siehst also zusammenfassend, wenn wir sagen, was ist die Vorbereitung der ersten Kontaktaufnahme mit einem M&A-Berater? Du hast eine Holdingstruktur, du hast Full Cash eingezahlt, du hast eine Domain, wenn es am besten geht, du hast Business-Adresse und nicht zu Hause ums Eck und nicht im Schlafzimmer und nicht an der Garage und nicht irgendwie am Wohnmobil klebend und nicht irgendwie beim Kumpel um die Ecke und auch keine Untervermietung von irgendeinem Kram, sondern du trittst total professionell auf einem Level, wo andere noch nicht mal sind. Und das distanziert sich auch von den Amateuren. Amateur ist nicht negativ gemeint, auch aus Amateuren wachsen Profis heraus, das ist der normale Vorgang. Aber du könntest diese ganze Zeit überspringen und auch deine Reputation steigt. Warum? Du bist Vertreter als Geschäftsführer einer Gesellschaft, die auf einer Longlist arbeitet. Das sind die, haben wir hier auch Videos und Podcasts zu gemacht, die dann eine Shortlist arbeitet und die dann in die Verhandlung einsteigt. Das heißt, der M&A-Berater merkt sofort, okay, da muss ich mal ein bisschen Gas geben. Das ist natürlich eine ganz andere Ansprache. Die Verbindlichkeit ist x-fach gestiegen. Jetzt bist du ja vorne, und das ist der Wert, den ich eingangs zum Video sagte, von wegen, das spart 100.000 Euro. Wenn du so hoch einsteigst und das Level so hoch hältst und immer höher ziehst und deine Ansprüche auch kalkulierst und dementsprechend auch argumentieren kannst, dann wird Folgendes passieren. Da wird ein NBO entstehen, normalerweise unter unserer Hilfe, der dem Verkäufer schon klar sagt, okay, mit dem brauchen wir jetzt nicht über ein paar Milliarden reden, der weiß, wie der Hase läuft, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich da überhaupt entgegenstehen kann. Danach kommt der LOI, Absichtserklärung. Wenn du so hoch eingestiegen bist, kannst du natürlich auch weitere Forderungen stellen. Unter dem Motto, also ich und mein Finanzteam haben uns die Daten mal angesehen und wir kommen zu einem marktüblichen Konsensschluss, dass wir aktuell nicht 3,89 Millionen zahlen, sondern wir sehen eher eine Bewertung, und das ist eigentlich egal, was du da schreibst, von 2,95 bis 3,2 Millionen Euro. Wenn sie sich auf diesem Niveau weiter mit uns unterhalten wollen, können wir gerne den nächsten Schritt tun. Du siehst also, du bist permanent eher beim Wegnehmen als am Hinterherlaufen. Alle Käufer, die dem Verkäufer hinterherlaufen, haben zu viel bezahlt. Alle. Lässt sich nachweisen. IHK hat dafür Studien, KfW hat dafür Studien, die Banken haben dafür Studien und wir haben sowieso tausende Projekte als Beweis. Alle Käufer, die vorne unprofessionell sind und auch noch dem Verkäufer hinterherrennen, weil es ja das super Traumunternehmen ist, was es niemals wird, weil es gibt immer Risiken, die du mit einkalkulieren musst, die haben alle zu teuer bezahlt. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, was heißt teuer bezahlt? Naja, stell dir mal vor, du zahlst nur 200.000 Euro am Ende zu viel in dem gesamten Gefüge. Und wir reden in einer Durchschnittsbelastung von Zinsen, eine von vielleicht 6, 7, 8%. Dann sind das pro Jahr 16.000 Euro. Wenn du überhaupt nur eine 7-8-jährige Finanzierung bekommst, hast du genau 100.000 Euro zu viel bezahlt schon an Zinsen. Mal vom Kaufpreis abgesehen. Und dann kommt ja noch die Wahnsinnssache ist, wenn der Kaufpreis, was ich bei 3,2 Millionen liegt, was ist dann die Cash-Zahlung vorne? Dann sagst du, wie? Ich sage ja, nur weil ihr vereinbart habt, 3,2 Millionen als Kaufpreis zu fixieren, nach härtester Verhandlung, nach härtestem LOI, nach härtestem Termsheet, nach härtester Kaufvorbereitung, härteste. Warum? Du kaufst das ja nur einmal. Wenn du unterschrieben hast, kannst du nichts mehr rückabwickeln. Das heißt also, die Vorbereitung vorne, und ich weiß, das hört sich sehr direkt an und einige sagen, boah, ist das unangenehm oder so. Nee, da vorne werden die härtesten Fehler gemacht, die kriegst du nicht mehr wegkorrigiert. Daran scheitern die meisten Käufer. Selbstüberschätzung, ich weiß, es sehr direkt ist, aber was sollen wir darüber reden? Ich sag dir den Ernst der Lage, wenn bei uns jemand anfragt und sagt, ja, ich bin mitten in der Kaufverhandlung, dann schauen wir uns LOI an, wenn er schon einen gemacht hat, oder NBO, wenn er was gemacht hat, oder den sonstigen Schriftwechsel. Ich will den gesamten Schriftwechsel dann sehen. Also wir bei unserem Team wollen wissen, was hat der bis heute mit dem Verkäufer schon gequatscht. Und wenn das zu tief ist und zu flach, dann lehnen wir das Interessenbekundungsgesuch desjenigen ab. Dann sagen einige, wie, sie lehnen Kunden ab? Ich sage, ist er noch kein Kunde. Warum? Naja, wir gehen ja vorne rein und sagen, wir können das günstig in der Finanzierung gestalten. So, wenn das vorne schon schlecht vorbereitet ist, da ist keine Holdingstruktur, Domain ist auch so ein bisschen eierig, muss jetzt nicht ausschlaggebend sein, aber im gründenden Fall ist das schon nicht so schön. Oder da sind irgendwelche Sachen, ja, ich habe da bei uns im Schlafzimmer mein neues Adressfeld angebaut, um die Kosten für das Business Center zu sparen. Also wenn wir Menschen mit einmal hören am Telefon, die sagen, ja, das kostet ja 200 Euro Buchhaltungskosten beim Steuerberater. Ich sage, na und? Nächster Punkt. Ja, das kostet ja noch 300 Euro für das Business Center, für die Mietfläche, für die Holding. Ich sage, na und? Ja, das kostet ja nochmal 300 Euro für die operative Gesellschaft. Da bin ich ja schon bei 800 Euro im Monat. Ich sage, na und? Das interessiert mich jetzt gar nicht. Also es interessiert hier niemanden. Warum? Wer so klein denkt, kann doch kein Unternehmen erfolgreich kaufen. Das sind Standardunterhaltskosten. Da läuft halt mal ein Tausi im Monat raus. Und nicht, weil das lässig ist, sondern das dient der Investition in den Wandel deiner Reputation. Warum? Wenn du hoch genug anfängst und hast das alles, kannst du besser verhandeln. Das ist immer das Gegenteil. Du kannst entweder sagen, ich will hier so bootstrappen und sagen, ja, ich wurschtel mich mal so durch. Okay, dann lass es nach, das ist Zeitverschwendung. Oder du willst gleich, und das gibt's halt nur schwarz und weiß. Wenn du Unternehmen kaufen willst, so ab 500.000 Euro, dann kannst du nur so vorgehen, wie ich es gerade genannt habe. Alles andere wird zu einem Desaster führen. Entweder Zeitverschwendung, Geldverschwendung, keine Finanzierung oder das Schlimmste ist, das passiert leider. 9 von 10 Unternehmenskäufern, 90% der Unternehmenskäufer, haben wirtschaftliche Schwierigkeiten nach 2 Jahren. Und es ist immer der gleiche Grund, immer zu teuer gekauft, falsche Finanzierungsstruktur. Und das kommt daher, weil vorne die Vorbereitung einfach nicht sauber professionell vorbereitet wurde, weil das auch Mindset ist. Es ist natürlich eine klare Entscheidung zu sagen, ich mache eine Holdingstruktur, bevor ich überhaupt mit irgendeinem Kontakt rede. Warum? Naja, sie wollen sich ja, oder du willst dich ja so bestmöglich vorne verkaufen. Du willst ja Top of the Popster auftreten. Und wie macht man das? Indem man sagt, ich bin Geschäftsführer in meiner Federgruppe, in meiner Investgruppe, in meiner Bützel-Batzel-Gruppe. Sind wir bei der Longlist mit folgenden Parametern? Wir möchten gerne unsere Shortlist verbessern und Ihre Daten wären dazu passend. Können Sie uns bitte die Daten schicken? Dann prüfen wir, ob das zu uns passt. Das ist eine ganz andere Gangart. Anstatt als One-Man-Show da aufzutauchen und sagen, ja, ich habe Ihre Anzeige in der DUB gesehen, Nummer 45 70 43 45 84 RBBBLA. Da können Sie uns mal ein paar Daten schicken. Das zeigt doch ganz klar, da ist jemand auf der Amateurliga und wird da auch bleiben. Weil er vielleicht sagt, nee, für Beratung gebe ich kein Geld aus. Nee, ich will nur mal gucken, ob es funktioniert. So wird es nicht funktionieren. Also, wie es funktioniert, habe ich jetzt dargestellt. Wichtig ist, das ist die Nummer 1 Tipp-Variante. Die steht über allem. Professionelle Vorbereitung und dann erst, wenn alles sauber aufgestellt ist, dann gehst du in den Markt mit voller Kraft und sagst, habe ich schon geschafft. Ich habe SPV, ich habe Holding, ich habe Adresse, ich habe das. Dann kannst du auch eine ganz andere Kommunikationsvariante in den Markt treiben und sagen, Uga Uga, ich will das wirklich. So, jetzt kannst du sagen, boah, das war ganz schön heftig. Das wird noch schwieriger mit der Zeit, nicht mit uns, aber mit dem Verkäufer. Der wird dann sagen, oh ja, sie haben aber ganz schöne Forderungen, das muss ich mir erstmal überlegen. Ja, dann musst du das aushalten und nicht gleich einknicken. Das wird aber auf einem sehr hohen Niveau stattfinden, nicht hier unten im Tal, sondern oben auf der Bergspitze. Du musst es so schaffen, als wenn du bei 848 Meter auf Mount Aurelius bist. Da gibt es nicht so viele Varianten. Da könnt ihr miteinander rumtanzen auf der Spitze, aber es ist der Tanz auf der Spitze. Du darfst dich niemals bei 6500 Meter auf der, ich glaube, Westseite nach oben bewegen, um da im Basislager zu sagen, ich warte mal ab. Unternehmenskauf ist Champions League. Es ist eine coole Nummer und es ist nicht schwer, wenn man die richtige Vorbereitung startet und die richtige Umgehensweise hat. Also ich wünsche dir, dass du daraus viel mitgenommen hast. Ich hoffe, du merkst, es ist uns wichtig, dass dir das gut geht, weil wir nur die Käuferseite bedienen. Uns ist die Verkäuferseite nicht egal. Wir helfen meistens auch noch der Käuferseite, unseren Kunden den Laden zu verkaufen. Dann sagst du, was? Ja, sag ich als Abschluss. Meistens ist die Verkäuferseite so schlecht aufgestellt und du bist bei uns so gut aufgestellt, dass der Verkäufer gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Und deswegen, zusammen wird daraus ein Erfolg. Bis dann, ich wünsche dir was. Ciao.